Dies ist die erste von vier Lehreinheiten, in denen wir uns durch die letzten fünf Kapitel des Römerbriefs, Kapitel 12 bis 16, arbeiten werden. Ich wählte für diese fünf Kapitel die Überschrift Umsetzung unseres Glaubens in schwierigen Zeiten. Die meisten von uns, die versuchen, in der heutigen Zeit als Christ zu leben, würden mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir in der Gesellschaft unter Druck stehen. Unter sozialem Druck, geistlichem Druck, mentalem Druck und emotionellem Druck. In einer kleinen Einführung zu dieser Serie schrieb ich, dass dieser Druck der Prüfstein unseres Glaubens ist. Und es stellt sich die Frage, wird unser Glaube diesen Prüfungen standhalten? Man kann zur glorreichen Theologie der ersten 11 Kapitel des Römerbriefs Amen sagen, doch an dem, was wir jetzt lehren, wird sich zeigen, ob sich unser Glaube bewährt oder ob er scheitert. Das ist der Prüfstein. Und das gilt für die ganze Bibel. Sie konfrontiert uns nie mit abstrakten, intellektuellen Wahrheiten. Sie legt uns immer eine Wahrheit vor und zeigt uns dann, wie diese Wahrheit mit unserem Leben zusammenhängt. In der Bibel findet man nirgendwo rein abstrakte, intellektuelle Wahrheiten. Gott interessiert sich nicht für so etwas. Er interessiert sich für das Leben und dafür, wie wir leben. Deshalb sollen uns alle Wahrheiten der Bibel dazu bringen, ein Gott wohlgefälliges, siegreiches und fruchtbares Leben zu führen. Wenn wir viel wissen und vielleicht auch noch einen Hochschulabschluss haben, aber eben nicht Gott wohlgefällig, siegreich und fruchtbar leben, werden Gottes Absichten mit unserem Leben vereitelt. Schlagen wir nun Kapitel 12 auf. Im ersten Vers springt uns gleich ein Wort entgegen, das mich, da ich aus dem Bereich der Logik komme, ganz besonders anspricht. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, oder deshalb ermahne ich euch, Brüder. Das Wort, das für mich immer heraussticht, ist dieses Wort nun oder deshalb. Ich sage oft, wenn man in der Bibel ein deshalb findet, muss man herausfinden, weshalb da deshalb steht. Denn ein deshalb weist stets auf eine logische Verknüpfung mit etwas hin, das vorher bereits gesagt wurde. Ich glaube, das Wort deshalb steht hier im ersten Vers von Römer 12 als Verweis auf die vorangegangenen 11 Kapitel. In diesen 11 Kapiteln hat Paulus auf wunderbare Weise den Plan Gottes dargelegt, wie der Mensch vor Gott für gerecht erachtet werden kann, wie er seine Beziehung zu Gott wieder aufnehmen kann und wie er das volle Ausmaß dessen empfangen kann, was ihm durch das Opfer Jesu am Kreuz zur Verfügung gestellt wurde. All das wurde dargelegt, so wie es nur der Heilige Geist durch Paulus darlegen kann. Doch wie gesagt, hört Gott nicht an diesem Punkt auf. Nun stellt sich die Frage, wie können wir all das leben? Was bedeutet all das in unserem Alltag? Und deshalb steht hier deshalb, weil Paulus im Grunde die Frage stellt, wie sollen wir angesichts dessen, was Gott für uns getan hat und uns zur Verfügung gestellt hat, reagieren? Wie sollte unsere Reaktion aussehen? An der Bibel gefällt mir ganz besonders, dass diese Reaktion so einfach, so praktisch und so realitätsbezogen ist. Ich persönlich habe etwas Angst vor einer übergeistlichen Haltung. Ich sage immer zu den Menschen, der Heilige Geist ist die pragmatischste Person auf Erden. Wenn etwas nicht praktisch ist, dann ist es nicht geistlich. Im wahrsten Sinn des Wortes, geistlich. Wenn wir nun den ersten Vers lesen, werdet ihr sehen, dass Gottes Anforderung, die Reaktion, die er von uns verlangt, absolut realitätsbezogen und nüchtern ist. Es heißt, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger oder logischer Gottesdienst. Worum bittet uns Gott? Um nichts Theologisches, um nichts Mystisches oder intellektuell Stimulierendes. Nein, vielmehr sagt er, ich möchte deinen Leib. Ich möchte dieses irdene Gefäß, in dem du lebst. Das ist es, was ich von dir möchte. Und ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Er sagt, ich möchte, dass du deinen Körper wie ein Opfer auf meinen Altar des Dienstes legst. Aber er sagt auch, es muss ein lebendiges Opfer sein. Und warum wählt er hier das Wort lebendig? Nun, weil er dabei die Opfer des alten Bundes im Hinterkopf hat. Diese Opfer, für die das Opfertier zunächst getötet wurde und dann der tote Körper auf den Altar gelegt wurde. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr euren Körper genauso real auf den Altar Gottes legt, wie die Opfer im alten Bund auf den Altar gelegt wurden, aber tötet ihn nicht, sondern lasst ihn lebendig. Es ist kein totes, sondern ein lebendiges Opfer. Dazu sagt er, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und hier verwendet er das Wort, mit dem immer der Dienst des Priesters im Tempel bzw. in der Stiftshütte gemeint ist. Wir werden also durch unseren Glauben an Jesus zu Priestern, und es ist eine unserer obersten priesterlichen Pflichten, unseren Körper als ein lebendiges Opfer auf den Altar Gottes zu legen. Das möchte Gott von uns. Es ist also gar nicht kompliziert. Wenn, dann ist es uns eher zu einfach. Sobald jemand im alten Bund ein Tier auf den Altar Gottes gelegt hatte, gehörte ihm dieses Tier nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt gehörte das Tier Gott. Sobald das Tier den Altar berührte und der Priester seine Hände von ihm nahm, war das Tier völlig für Gott ausgesondert. Analog dazu gilt, sobald du deinen Körper auf den Altar Gottes legst, gehört dein Körper ab sofort nicht mehr dir, sondern er gehört Gott. Du musst nicht mehr selbst entscheiden, was du isst, was du anziehst, wohin du reist. Das sind Gottes Entscheidungen. Dein Körper ist jetzt sein Eigentum. Er kann damit tun, was er will. Ob er ihn am Leben erhält oder zum Tode verurteilt, ist seine Entscheidung. Das ist also die Reaktion, die Gott von uns möchte. Und Menschen, die versuchen, Christ zu sein, ohne auf diese Weise zu reagieren, werden unendlich viele Probleme bekommen und unendlich viele Seelsorgetermine bei unendlich vielen Seelsorgern haben. Mir ist aufgefallen, dass man niemals fertig wird, wenn man im geistlichen Dienst versucht, den Problemen der Menschen Herr zu werden. Und Menschen, die ständig auf ihre Probleme fixiert sind, werden nie aus diesen Problemen herauskommen. Irgendwie musst du aus dir selbst herauskommen. Und das ist der Weg Gottes, wie du aus dir und aus deinen Problemen herauskommst. Leg deinen Körper auf seinen Altar. Gib dich Gott ohne Vorbehalte hin. Dann ist er für dich verantwortlich. Ich habe schon viele Stunden in der Seelsorge an Christen mit Problemen zugebracht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass 50% dieser Probleme nicht existieren würden, wenn diese Leute wahrhaftig und echt Buße getan hätten. Buße ist der Schlüssel. Buße heißt, sich vom Ich abwenden, von dem, dass man sich selbst gefällt, dass man tut, was man selbst will, dass man seine eigenen Entscheidungen trifft und dass man seine eigene Sache macht. All das veranschaulicht dieses herrliche Bild, dass man seinen Körper auf den Altar Gottes legt. Du fragst vielleicht, interessiert sich Gott etwa nur für meinen Körper? Interessiert er sich nicht auch für meinen Geist und meine Seele? Ich würde sagen, Gott macht das sehr clever, denn wenn er deinen Körper bekommt, bekommt er ja den Inhalt des Körpers gleich mit dazu und dann bekommt er alles. Und mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Du kannst als halb hingegebener Christ durchs Leben hinken, wie viele andere im Leib Christi. Doch solange du dich nicht vorbehaltlos hingegeben hast, wirst du die eigentliche Befriedigung des Christenlebens niemals erleben. Als nächstes zeigt Paulus auf, welche Auswirkungen diese Hingabe in unserem Leben hat. Aber vergesst nicht, dass diese Auswirkungen oder Ergebnisse jenen nicht verheißen sind, die sich nicht hingegeben haben. Ich lese den ersten Vers noch einmal und lese dann weiter. Diese erste, anfängliche Hingabe hat eine Reihe von aufeinanderfolgenden Auswirkungen. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes. Mit anderen Worten, angesichts all dessen, was Gott getan hat, aus seiner Gnade und Barmherzigkeit heraus. Wir haben es nicht verdient. Wir konnten es uns nicht verdienen. Wir hatten keinen Anspruch darauf. Er hat es einfach getan. Und wie reagieren wir darauf? Paulus sagt, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar, das sei euer vernünftiger oder logischer priesterlicher Gottesdienst. Und dann die Ermahnung, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Eigentlich müsste hier statt dem Wort Welt das Wort Zeitalter stehen. Es gibt zwei griechische Wörter. Welt heißt Kosmos, Zeitalter heißt Aion, von dem sich beispielsweise unser Wort Äonen ableitet. Die beiden Begriffe sind nicht identisch. Zeitalter ist ein zeitliches Konzept, ein Zeitraum. Wir leben in einem bestimmten Zeitalter, in einer bestimmten Periode oder Epoche. Und Paulus sagt, seid nicht gleichförmig mit dieser Epoche, in der ihr lebt. Lebt nicht so, wie die Menschen in eurer Epoche leben. Und in Galater 1,4 sagt er uns, Christus habe uns aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter herausgerissen. Wisst ihr, warum es ein böses Zeitalter ist? Soll ich es euch sagen? Ihr findet die Antwort in 2. Korinther 4,5. Es ist ein böses Zeitalter, weil es einen bösen Gott hat. Wer ist der Gott dieses Zeitalters? Satan. Und Gott rettet nicht dieses Zeitalter an sich, er rettet vielmehr uns aus diesem Zeitalter heraus. Christen, die versuchen so zu leben, als gehörten sie immer noch zu diesem Zeitalter, befinden sich ständig in einem Zustand der Verwirrung. Diese Tatsache wurde durch unterschiedliche Übersetzungen der Bibel verschleiert und wird heute, soweit ich weiß, im Leib Christi im Großen und Ganzen kaum erwähnt. Wir müssen aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter herausgerettet werden. Gott wird nicht das Zeitalter an sich retten. Er wird dieses Zeitalter beenden. Und wenn dieses Zeitalter endet, wird Satan kein Gott mehr sein. Deshalb kämpft er mit aller Macht dafür, dass dieses Zeitalter so lange wie möglich fortbesteht. Aber wir sollen uns nicht mit diesem Zeitalter gleich machen. Wir sollen nicht wie Menschen leben, die dieser Zeit gehören, weil wir das eben nicht tun. Wir gehören der Ewigkeit. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, wir haben durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes die Kräfte des kommenden Zeitalters geschmeckt. Und Gott hat uns unter anderem gestattet, die Kräfte des kommenden Zeitalters zu schmecken, um uns damit den Appetit für das jetzige Zeitalter zu verderben. Versteht ihr? Wenn du wirklich geschmeckt hast, was Gott dir durch den Heiligen Geist anbietet, dann kommen dir die Dinge dieser Welt nicht erstrebenswert, sondern eher unersprießlich vor. Und warum solltest du dir dann über sie Gedanken machen? Warum solltest du dann damit Zeit verbringen? Warum solltest du dich für sie begeistern? Diese Dinge vergehen. Sie sind nicht von Dauer. Sie sind mit Mäkeln behaftet. Sie sind verdorben. An den Dingen dieses Zeitalters ist nichts Reines, nichts durch und durch Sauberes zu finden. Es ist eben ein korrumpiertes Zeitalter mit einem korrumpierten Gott. Wir haben es der Gnade Gottes zu verdanken, dass wir aus diesem Zeitalter herausgerissen worden sind. Ich denke, wir sollten diese Stelle lesen, Galater 1,4. Denn sonst sagt ihr hernach noch, wo hat er das bloß her? Nun, ich habe das von Paulus. Galater 1,4. Vielleicht wird das auch noch anderswo gelehrt, aber ich habe es bislang nur selten gehört. Und ich sage das nicht, um mich zu rühmen. Ich will damit nur sagen, dass hier in der Lehre des Leibes Christi eine Lücke vorhanden ist. Wir lesen ab Galater 1,3. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Das ist dasselbe Wort, das auch in Römer 12,2 verwendet wird. Ich habe es hier eingesetzt, da diese Übersetzung wie andere Übersetzungen dazu neigt, dieses Wort mit Welt wiederzugeben. Doch Welt ist ein völlig anderes Konzept. Die Welt ist ein soziales System. Zeitalter hingegen ist ein zeitliches Konzept. Wir müssen aus beidem gerettet werden. Der Galaterbrief beginnt mit der Rettung aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter und endet mit der Rettung aus dieser gegenwärtigen Welt. Am Ende des Briefs sagt Paulus, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Die Welt und das Zeitalter sind nicht dasselbe. Aber ich glaube nicht, dass man aus dieser Welt gerettet werden kann, wenn man nicht zuvor aus diesem Zeitalter gerettet worden ist. Gehen wir zurück zu Römer 12. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, also diesem Zeitalter, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Gott verändert uns nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Er verändert zuerst unser Denken und dann verändert er unseren Lebensstil. Die Religion macht im Grunde genau das Gegenteil. Die Religion beginnt außen mit den Dingen, die äußerlich sind. Was du anziehst, was du isst, was du trinkst, in welcher Gesellschaft du dich aufhältst. Sie versucht, uns zu guten Menschen zu machen, indem sie diese Äußerlichkeiten verändert. Aber das funktioniert nicht. Doch Gottes Methode funktioniert. Er verändert uns von innen her. Er verändert die Art und Weise, wie wir denken. Und sobald sich unser Denken verändert, wird sich auch unser Lebensstil ändern. Schließlich können wir nicht einerseits das Falsche denken und andererseits richtig leben. Wir können aber auch nicht das Richtige denken und falsch leben. Was und wie du denkst, bestimmt darüber, wie du lebst. Charakteristisch für die Menschen dieses Zeitalters ist, dass sie ich-bezogen sind. Sie fragen sich in jeder Situation und vor jeder Entscheidung, was habe ich davon? Was springt für mich dabei heraus? Doch wenn dein Denken erneuert ist, bist du auf Gott ausgerichtet und gehst folglich ganz anders an Situationen und Entscheidungen heran. Du fragst dann, was hat Gott davon? Was ist der Wille Gottes? Was ist der Plan Gottes? Wird das Gott verherrlichen? Und das ist die Sinnesänderung, von der hier die Rede ist. Doch sie kommt erst, nachdem du deinen Körper hingegeben hast. Und Gott lässt sich hier auf keinen Handel ein. Du sagst, ich möchte anders denken und anders sein. Gott sagt, wo ist dein Körper? Ist er auf meinem Altar? Gehört er mir? Habe ich das uneingeschränkte Recht, über deinen Körper zu verfügen, so wie ich will? Wenn nicht, dann bitte mich auch nicht, dein Denken zu verändern. Denn deinen Körper auf den Altar zu legen, ist die Grundvoraussetzung dafür. Du gibst deinen Körper hin und Gott wird deinen Sinn erneuern. Doch wenn du an deinem Körper festhältst, wird Gott auch an deinem Sinn nichts ändern. Wisst ihr, dass Gott meint, was er sagt? Weiter nun in Römer 12,2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Also, damit ihr in eurer Erfahrung den Willen Gottes herausfinden mögt. Es gibt Millionen von Christen, die wiedergeboren sind, aber noch nie herausgefunden haben, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Sie kommen nur mühsam vorwärts. Sie versuchen, ein gutes Leben zu führen, aber es fehlt ihnen im Grunde die rechte Motivation. Sie haben keine Vision. Die Bibel sagt, Menschen ohne Vision verlieren die Beherrschung. Und deshalb sind viele Christen undiszipliniert. Sie haben die Beherrschung verloren, weil sie keine Vision haben. Nehmen wir zum Beispiel einen Athleten. Ein Bild, das auch Paulus sehr häufig aufgreift. Wie kann ein Mensch höher springen oder schneller laufen als andere? Wenn er eine Vision hat. Aufgrund dieser Vision trainiert er, er übt, er unterwirft sich einer Disziplin, die viel heftiger ist, als es die meisten Christen jemals für sich in Erwägung ziehen würden. Seine Vision motiviert ihn. Keine Vision, keine Disziplin. Dein Leben ist in Unordnung? Heute bist du oben, morgen wieder unten? Du kämpfst hier ein wenig und machst dort ein paar kleine Fortschritte? Aber du tust nicht, was Paulus seinen eigenen Worten zufolge tat. Er jagt auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Du hast kein Ziel, deshalb hast du auch nichts, worauf du zujagen könntest. Du bekommst erst dann ein Ziel, wenn dein Sinn erneuert wird und Gott dir eine Vision dessen schenkt, was er aus dir ganz persönlich machen möchte. Dann sagt Paulus drei wunderbare Dinge über den Willen Gottes. Er ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Je mehr du ihn kennst, desto besser wird er. Wenn du anfängst, Gottes Willen kennenzulernen, ist er gut. Er möchte das Beste für dich. Bist du dir dessen sicher? Als nächstes ist er wohlgefällig. Je mehr du ihn kennst, desto mehr kannst du dich über ihn freuen. Und zuletzt ist er vollkommen. Er deckt jeden Bereich deiner Persönlichkeit und jedes Detail deines Lebens ab. Wo du sitzt, was du isst, was du anziehst, welche Menschen du triffst. Es gibt kein Detail in deinem Leben, das nicht durch den Willen Gottes abgedeckt wäre, sobald du seinen vollkommenen Willen entdeckt hast. Wisst ihr, was ich für mich persönlich festgestellt habe? Die Dinge, die ich oft für so wichtig hielt, über die ich betete und mit denen ich mich abquälte, erwiesen sich im Nachhinein oft als relativ unwichtig. Und andere Dinge, über die ich kaum Zeit hatte nachzudenken, waren Entscheidungen, die den weiteren Lauf meines Lebens bestimmten. So wanderte ich zum Beispiel zufällig in die USA ein. Das wissen nicht viele Leute. Ich kam 1963 zu Besuch in die USA. Man sagte mir, nun, wenn Sie einen Besuch machen wollen, dann können Sie nicht so lange bleiben. Ich fragte, was man da machen könnte, und man sagte mir, ich solle besser einwandern. Ich wollte eigentlich gar nicht in die USA einwandern. Ich sagte mir, wenn es ein Land mit genügend Predigern gibt, dann die USA. Doch das war eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Und jetzt wohne ich hier schon seit 30 Jahren. Ich bin amerikanischer Staatsbürger geworden. Ich hatte das nie vorgehabt. Ich hatte keine Zeit, darüber zu beten. Ich stand an der Grenze zu North Dakota, ein sehr eigentümlicher Ort, um in die USA einzuwandern. Ich preise Gott für die Einwanderungsbehörden. Jedes Mal, wenn ich etwas mit einem Beamten der Behörde zu tun hatte, war es ein wiedergeborener Christ. Und sagt mir nicht, das mache keinen Unterschied, denn es macht einen Unterschied. Sie behandelten uns freundlich, höflich und zuvorkommend. Es ist leicht, die Behörden eines Landes zu kritisieren, aber ich sage euch eins. Erlebt erstmal die Behörden anderer Länder, bevor ihr die bei euch zu Hause kritisiert. Geht einfach mal nach... Nein, ich werde euch nicht sagen, wohin. Warum soll ich mir Schwierigkeiten machen? Vielleicht möchte ich später mal wieder dorthin. Wir machen weiter. Paulus sagt in Vers 3, das ist die nächste Phase, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das ist die nächste Entwicklung. Du stellst fest, dass Gott dir ein spezielles Maß an Glauben zugeteilt hat. Gott behandelt jeden von uns individuell. Wir haben nicht alle dasselbe Maß an Glauben. Nicht alle Prediger und geistlichen Leiter haben dasselbe Maß an Glauben. Manche Prediger haben viel Glauben für Heilung, andere nicht. Doch Gott teilt jedem Menschen, jedem seiner Diener ein spezielles Maß an Glauben zu. Dann warnt er uns und sagt, dass Glaube und Stolz unvereinbar sind. Habt ihr das gewusst? Das ist eine Wahrheit, die sich durch die Bibel zieht. Glaube und Stolz sind unvereinbar. Die beiden Menschen, die Jesus auf Erden am allermeisten für ihren Glauben lobte, waren zwei Menschen, die sich selbst für absolut unwürdig hielten. Der römische Centurio sagte zu Jesus, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Und als Jesus zur syrophönizischen Frau im Grunde sagte, dass sie eigentlich ein Hund sei, erwiderte sie, das stimmt, Herr. Ich bin wie ein Hund und ich will nichts weiter als einen Brosamen. Was sagte Jesus daraufhin zu ihr? O Frau, dein Glaube ist groß. Es geschehe, wie du willst. Bedien dich. Die beiden demütigsten Menschen waren die mit dem größten Glauben. Stolz und Glaube sind unvereinbar. Es gibt so eine Art Surrogatglauben, der sehr arrogant und prahlerisch ist, aber das ist nicht der Glaube des Neuen Testaments. Wenn du deine neue Arbeitsstelle auf der Bank antrittst, verlangst du auch nicht gleich am ersten Tag zum Bankdirektor ernannt zu werden. Wenn sie dich den Müll raustragen lassen, dann ist es okay. Das steht dir am Anfang zu. Wer eine Leiter sicher hochklettern will, beginnt ganz unten und nicht in der Mitte. Gott hat also jedem von uns ein besonderes Maß an Glauben zugeteilt. Doch dieser Glaube wird nur in einer Haltung der Demut wirksam. Die nächste große und wichtige Wahrheit lautet, das Maß an Glauben, das Gott uns zugeteilt hat, hängt mit dem Platz zusammen, den er uns innerhalb des Leibes Christi zuteilt. Es ist eine der großen Lektionen dieses Kapitels, dass man erst dann ein effektiver Christ sein kann, wenn man seinen Platz im Leib Christi gefunden hat. Du bist eben kein einzelner Finger, der in der Luft herumschwirrt. Du bist ein Finger, der mit einer Hand verbunden ist, die mit einem Arm verbunden ist, der mit einem Körper verbunden ist. Es gibt keinen Platz für einen Menschen, der sagt, ich lebe meinen Glauben alleine, ich brauche die anderen nicht. Je länger ich als Christ lebe, desto mehr weiß ich, wie sehr ich den Leib brauche. Und manchmal, wenn ich anfange, etwas selbstgenügsam zu werden, lässt Gott Dinge zu, die mir bewusst machen, dass ich meine Glaubensgeschwister brauche. Ich muss am Leib sein. Ich muss als Teil des Leibes funktionieren. Einige von euch sind frustriert. Ihr fragt euch, warum die Dinge nicht so klappen. Ihr habt euren Platz im Leib nicht gefunden. Ihr habt Glauben, aber ihr wisst nicht, was ihr damit tun sollt. Lesen wir nur, was Paulus hier in Vers 4 und 5 über den Leib sagt. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln, aber Glieder voneinander. Jeder von uns ist also dazu geschaffen, Teil eines Leibes zu sein. Und wir können erst dann effektiv funktionieren, wenn wir unseren Platz im Leib gefunden haben und unsere Funktionen wahrnehmen. Und ihr werdet feststellen, dass der Glaube, den Gott euch zugemessen hat, genau der Glaube ist, der euch in die Lage versetzen wird, eure Funktion im Leib wahrzunehmen. Ein Beispiel. Wenn du eine Hand bist, dann brauchst du, wenn man das so sagen kann, Handglauben. Verstehst du, was ich damit meine? Wenn du ein Fuß bist und Gott dir Fußglauben gegeben hat, du aber versuchst, eine Hand zu sein, wirst du eine Katastrophe sein. Meine Hand ist sehr effektiv, wenn sie als Hand agiert. Doch wenn ich versuche, auf meinen Händen zu gehen, sieht das schon ganz anders aus. Es herrscht viel Frustration im Leib Christi, weil Menschen versuchen, das falsche Glied am Leib zu sein. Sie versuchen, eine Funktion wahrzunehmen, für die ihnen Gott keinen Glauben gegeben hat. Wir alle erleben Zeiten, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Doch wenn du ständig dich abmühen und um Glauben ringen musst, ist es im Grunde fast sicher ein Anzeichen dafür, dass du nicht am richtigen Platz im Leib bist. Meine Hand muss sich nicht lange abmühen und versuchen, eine Hand zu sein. Sie ist eine Hand, ohne lange darüber nachzudenken. Doch wenn ich versuche, meine Hand zu einem anderen Körperglied zu machen, ist das mit viel Aufwand und Anstrengung verbunden. Das Leben eines Christen sollte jedoch nicht allzu angestrengt sein. Hin und wieder stehen wir unter Druck und hin und wieder wird unsere Kraft auf die Probe gestellt. Doch im Grunde sollte das Leben eines Christen so natürlich ablaufen, wie meine Hand ihre Tätigkeiten ausführt und wie mein Auge seine Funktionen wahrnimmt. Dass uns Glaube zugeteilt ist, heißt nicht, dass dieser Glaube nicht wachsen würde. Gott möchte, dass unser Glaube wächst, aber er wird an dem Ort wachsen, an dem du tätig werden sollst. Einige von euch ziehen jetzt vielleicht die Augenbrauen hoch, weil sie das noch nie so gehört haben. Ein Fluch der westlichen Welt ist der Individualismus. Natürlich sind wir als Personen individuell, und diese Individualität ist etwas Wichtiges. Doch wenn du versuchst, ganz allein, also unabhängig von anderen Menschen zu leben, gehst du auf eine Katastrophe zu. Dieser Weg ist frustrierend. Ich las einmal in einer Statistik, dass in den USA durchschnittlich nur mehr 1,7 Personen in einem Haushalt leben. Das heißt, dass durchschnittlich betrachtet keine zwei Menschen mehr zusammenleben können. Das darf kein Bild des Leibes Christi sein. Das ist so ein Punkt, in dem wir uns nicht dem Denken dieser Welt gleichförmig machen können. Wir müssen es lernen, Teil eines Leibs zu sein. Wir müssen es lernen, mit anderen Menschen zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten. Gott hat Mittel und Wege, uns zu lehren. Ich war ein Einzelkind, ich besuchte das College und die Universität immer mit Stipendien. Ich war auf akademischem Gebiet sehr erfolgreich und ich erreichte schon sehr früh die obere Ebene des akademischen Lebens in Großbritannien, ohne mich mit anderen Menschen großartig abgeben zu müssen. Wenn ich die anderen nicht mochte, setzte ich mich auch nicht mit ihnen auseinander, sondern ich ließ sie einfach des Wegs gehen. Ich hatte keine Probleme mit Unsicherheit. Ich musste es erst lernen, wie Menschen empfinden, die unsicher sind. Ich hatte andere Probleme. Wenn mich die Menschen nicht mochten, machte mir das nichts aus und ich dachte, das sei ihr Problem, nicht meines. Und dann erkannte Gott, dass ich hochqualifiziert war und gab mir einen netten, intellektuellen Job. Von wegen.